immortal? How?
Said it yourself, bitch. We're the Guardians of the Galaxy.
Willkommen zurück zu About Last Month, der emotionalste Filmpodcast.
Aller Zeiten.
Mit mir, Herr Niklas Film und
Ikara. Hallo, was geht?
Ja, zu einem neuen Podcast-Special.
Ja.
Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, dass wir nach und nach über alle 5 Transformers-Filme reden. Und
das hat
werden wir jetzt nicht tun. Einerseits, oh nee, andererseits wollt ihr das hören und die Transformers-Filme sind halt sehr tot gequatscht. Aber
ja,
es gibt doch Dinge, über die ich eigentlich nochmal reden würde. Genauso wie mit Saw X werden gerade so Saw-TikTok-Memes groß.
Oh.
Und ich hätte so Bock, über Saw zu reden. Aber das alles tun wir nicht. Und wir bleiben vielleicht zumindest für den Anfang. Danke, OBS, dass du gerade diese Windows 11 wird heruntergeladen Benachrichtigung mit aufgenommen hast. Die ist jetzt leider mit drin. Ich hab's jetzt mal leise gestellt.
Hat sich eingebrannt in die Audiospur.
Tut mir leid.
Wir reden heute über das, was wir in den letzten 2 Podcast-Folgen geschafft haben.
Wir hatten einen Podcast aufgenommen, dann eine Woche später haben wir die alle geguckt.
Ja.
Und dann 4 Wochen später haben wir einen Podcast aufgenommen.
Okay.
Und dann bist du komplett krank geworden und wir haben es vor uns hergeschoben. Und deswegen nehmen wir das heute auf, an einem Sonntag. Und zwar der Sonntag nach dem Samstag, an dem wir eine 5-Stunden-Aufnahme für meinen YouTube-Kanal gemacht haben.
Göttlich.
Und zwar keine, wir fahren durch Prag und machen hier und da Recordings, sondern 5 Stunden am Stück zu viert auf der Couch reacten auf alte Videos von mir.
Dauercringe.
Kommt dann irgendwann.
Ja, wird wild, glaube ich. Also ist sehr spannend. Nee, aber dafür reden wir heute über was sehr Tolles, sehr Schönes.
Unfassbares.
Ja, mal ausnahmsweise was Tolles, worüber wir wieder fanboyen können. Das ist großartig.
Es hat sich ja eh im Podcast so ein bisschen geschiftet in letzter Zeit. Da ist ja mehr Positives als Negatives drin, würde
ich sagen.
Kommt
immer ein bisschen drauf an,
klar,
was wir gerade gesehen haben, ja.
Aber die negativen Sachen kicken dafür immer noch mal mehr rein.
Ja, weil du nur am Rumschreien bist.
Ach ja, ich, klar. Ich bin so leise.
Ja, hallo. Sorry. Ich bin nicht schuld, nein. Aber
also, dann würden wir jetzt
heute
über Guardians of the Galaxy sprechen, wenn das für euch in Ordnung
ist. Nein, sorry. Also ich glaube, wir haben letzte Folge im Podcast kurz angeteasert,
ja,
dass wir nicht über Guardians of the Galaxy sprechen werden.
Achso, dann beenden wir jetzt die Aufnahme an der Stelle.
Nee. Also in der Folge, meine ich, damals.
Welche
Folge? Schon zu lang gewesen ist, die Podcast-Folge.
Podcast?
Um dann noch über Guardians
Hast
of the Galaxy zu sprechen. Ja, mit dir zusammen, Herr Niklas
mir?
Film. Ja, der emotionale Film-Podcast.
Ich habe keine Emotionen, ich bin Mann. Ich hasse alle Filme gleich. Transformers und der Pate ist für mich dasselbe.
Vielleicht sollten wir das Intro an der Stelle erstmal spielen, damit.
Nee, das ist Podcast-Special.
Da gibt's kein Intro.
Das ist irgendwie. Ich denk mal was aus, ja?
Okay.
Auf jeden Fall, bevor wir eingestiegen sind.
Schneiden wir raus.
Kam da irgendwas. Schneiden wir raus. Das ist ein Insider für ein Video, was erst irgendwann kommt in Monaten. Das war mal mein Catchphrase, basically, weil ich das als jüngeres Kind, also noch jüngeres Kind als jetzt, ich das in jedem meiner Videos gesagt. Immer war irgendwas, was nicht funktioniert hat oder
Schneiden
was kacke
raus.
War. Oder ich habe einfach random meine E-Mail-Adresse da eingegeben. Da war ich immer so, das schneide ich raus. Und ich habe es halt nie rausgeschnitten.
Nee, weil du nie irgendwas mit deinen Videos gemacht hast damals. Aber ja, egal. Nee, aber ja, nochmal. Wir reden heute über alle 3. Und es gibt nur 3, aber wir reden über alle 3 Guardians-Filme.
Genau, Guardians of the Galaxy plus das Christmas-Special.
Das Christmas-Special, genau.
Irgendwann gucke ich mir auch mal dieses Ich bin Groot, diese Kurzfolgen an, aber ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht viel zu sagen.
Nee, ich denke auch nicht.
Es ist einfach random die 2. Staffel draußen, seit ein paar Monaten und
keiner hat irgendwas gesagt, ja,
ich
okay.
Ich habe noch niemanden gehört, der irgendjemand darüber gesprochen
hat. Ich habe es auch nicht mitgekriegt, also scheint groß angelaufen zu sein.
Wenn der Disney Plus Algorithmus merkt, das ist ein Kinder-Account hier, dann wird das wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Aber ja, nee, das ist, also Guardians of the Galaxy ist irgendwie so ein weirder Schnitt ins MCU, finde ich, weil an sich introduced Guardians of the Galaxy einen der größten Villains.
Nee, der kam davor schon vor.
Im MCU unter anderem, also ja.
Aber nur kurz,
Aber nur kurz. Und irgendwie mit dem ersten Teil wird es so krass angeteasert noch und dann taucht Thanos nie wieder auf.
Vielleicht sollten wir erstmal.
Naja.
Also Guardians of the Galaxy. Kennt ja wahrscheinlich
gehört
jeder.
Gehört zum MCU.
Genau. Ist quasi das Sci-Fi-lastigste aus dem MCU.
Ja, obwohl, weil es halt im Weltraum spielt.
Ja
alles,
aber ja, es ist halt Welt. Also wir die sind, meisten Weltraumcharaktere. Weil Thor ist ja eher so ein mystischer Weltraumansatz.
Das stimmt, ja.
Und das hier ist eher so ein abgefuckter Star Trek-Ansatz. Ja,
also
Weltraum.
Wir sind wirklich dabei, unterschiedliche Planeten mit sehr unterschiedlichen Alien-Spezien zu erforschen, sag ich mal. Es hat so leichte Die Orville-Vibes.
Ja, nee, es hat stark gute Die Orville-Vibes.
Hat gute
Die
Orville-Vibes, finde ich, ja. Also der, so vom Science-Fiction-Vibe her jetzt, sag ich mal. Es ist halt ein bisschen. Ja, so Richtung Star Trek, sag ich mal, nur halt jetzt so in die Sparte fällt das Ganze halt so vom Vorstellungscharakter her. Ich denke mal, den ersten Guardians werden wahrscheinlich fast alle gesehen haben, kann ich mir gut vorstellen. Einfach weil dieser Film so einen Kultstatus mittlerweile hat. Es ist absolut insane. Aber ja, es ist es ist so witzig, weil bis dahin, bis zum Zeitpunkt Guardians, war das Avengers-Ding schon relativ weit fortgeschritten.
Ja, da war gerade, das war der Beginn der Hochphase, würde genau. ich sagen. So 2012 mit Avengers ging es dann eigentlich richtig los.
Ja.
Dann waren es plötzlich jährliche Filme und dann waren es auch mehrere pro Jahr. Dann ging die richtige Marvel Cinematic Universe Hochphase
definitiv.
Los.
Und das war auch so der Punkt, wo eigentlich so mit die ernstesten Filme entstanden sind.
Also Phase 2, Phase 3.
War schon gut ernst. Also ernster als das andere Zeug, sag ich mal. Ich meine,
ernst war vieles. Der erste Iron Man ist schon ziemlich ernst.
Das stimmt.
Mit Terroristen und sowas, würde ich sagen.
Captain America ist auch gut ernst, sag ich mal. Die meisten. Aber an sich. Doch, wir entwickeln uns halt in eine Phase, wo sie irgendwann nicht mehr ganz so viele Jokes machen konnten, allein wegen der Art von Thematik, die sie halt so hatten generell, weil sich alles so unglaublich aufgebauscht hat, dass es ernster und ernster geworden ist. Und Guardians fängt übel ernst an mit der traurigsten Szene ever.
Ja,
what the fuck? Krass. Und dann ist es einfach der lustigste Scheiß.
Das ist einfach das Opening des ersten Films, das ist einfach ein Krankenhaus, wo die Mutter der Hauptfigur, also Peter ist da 10 oder 8 oder
tragisch
so.
Tragisch.
Und seine Mutter stirbt an Krebs in diesem Krankenhaus. Und dann wird er von Aliens abducted.
Ja.
Und dann einfach so, ja, 30 Jahre später, ihm scheint es ganz gut zu gehen.
He's
und
vibing.
Dann ist es halt so ein. Und die Sache ist, in allen drei Filmen ist ja wirklich sehr, sehr übler Stuff drin. Also sehr emotional und vor allem, die Filme sind ja alle unfassbar charaktergetrieben.
Das stimmt.
Aber. Die Guardians-Filme, alle drei, sind die Meisterklasse in dieser Marvel-Formel.
Mm.
Also die Fähigkeit, Witz mit Emotionen zu verknüpfen, vor allem der dritte, aber eigentlich alle drei, das ist wirklich das beste Äquivalent, wie das gehen sollte.
Das ist Peak Marvel.
Und das haben wenige andere hingekriegt. Also Infinity War ist da noch ganz groß, finde ich. Während andere Filme wie Endgame zum Beispiel zu sehr Witze gemacht haben,
das
was
stimmt.
eigentlich, der hätte ruhig mehr depressing sein
können. Er war ziemlich depressing, aber sie haben es halt so ein bisschen forcefully versucht aufzulockern. Das muss halt nicht unbedingt sein. Aber es
also
ist
Guardians
wirklich
hat das
perfektioniert.
Ja,
und
also
das liegt vor allem an den Charakteren.
An den Charakteren,
an
am
der
ganzen
Synergy.
Setting.
Ja.
Weil das Setting und die Story, also die Weltraum, also die Planeten, die Rassen, die Story an sich und sowas, das ist schon alles relativ albern.
Ja.
Und es tut dem Film gut, wenn du halt diese Ernsthaftigkeit ein Stück weit rausnimmst, durch Witze, durch Charaktere, die einfach immer wieder sagen, wie affig das ist. Durch Peter Quill, der halt einfach ein Mensch ist und der zwar schon lange im Weltraum quasi lebt, aber das trotzdem immer noch so ein bisschen durch unsere Augen sieht. Dadurch wird das alles mehr relatable, sag ich mal.
Definitiv.
Und dadurch hitten die emotionalen Momente auch nochmal so
deutlich.
Viel härter.
Alles fühlt sich halt einfach so ahnbar an irgendwie. Weißt du, als könntest du es halt, als könntest du dabei sein, als wärst du dabei.
Ja,
und
du wirst so richtig an die Hand genommen.
Ja, als wärst du
auch
drin. So.
Die wichtigen Sachen werden dir erklärt und die anderen sind einfach so, ja, es ist halt eine random Alien-Kreatur da hinten. Ist
ja,
halt so.
Ja, lol. also was ist dein Problem? So, wir sind halt im Weltraum und nichts fühlt sich aber auch einfach so fehl am Platz an, weißt du, als wäre es der normalste Scheiß der Welt. Einfach so. Und es ist es ja für Peter irgendwo auch, weil...
Ja, mittlerweile.
Mittlerweile hat sich halt dran gewöhnt und eigentlich passt er so null in dieses Setting rein, aber er hat sich halt angepasst, so. Muss er halt, ne? Wie es halt ein Kind so macht, was als Kindersklave obduktet worden ist. Also der Grund, weshalb Peter obduktet wurde, ist ja auch so messed up. What the fuck ist falsch? Mit diesem Film, ey. Aber das wird ja halt alles so...
Aber es ist auch, dass das halt auch erst im zweiten Teil ja, so richtig erklärt wird.
Es wird so nach und nach erst gegeben. Und ich finde auch, also der erste Teil dreht sich halt eher so darum, wie die Gruppe erstmal zusammenkommt, faktisch.
Und sehr viel um Peter und Gamora.
Genau.
Weil alle eigentlich...
Aber eigentlich haben so alle so ihren...
Eigentlich ja. Weil, außer Groot ist immer eher ja, nur dabei.
Groot gehört
das
halt so zu...
Rocket dazu.
Danke, zu Rocket dazu, genau. Und die sind halt so... ihr Team, aber es wird halt immer in der Zwei-Personen-Perspektive gesprochen. Also wenn Rocket über sich was erzählt, eine Geschichte, ist implementiert er Groot immer mit dazu.
Eigentlich schon, ja, die meiste Zeit schon.
Also er spricht jetzt meist, also so gut wie nie darüber, dass er was alleine macht, sondern Groot ist halt immer dabei gewesen. Und ja, weil sein Perk ist dann halt, dass die aus diesem Gefängnis ausbrechen. Gamora hat halt ihre Background-Story, warum die da reingestumbelt ist. Peter hat seine Background-Story, warum er reingetummelt ist, lol, obviously. Und ansonsten, ja, also ich meine, alle haben so ihre Perks, finde ich gut, wird alles erklärt, jeder hat seine Zeit, also es wird sich auch für jeden Charakter Zeit genommen im Laufe des Films. Ich finde, es fällt eigentlich keiner so wirklich hinten runter.
Nö.
Nö.
Es fühlt sich, also nö, einfach nö.
Ja, es ist einfach wirklich sehr ausgewogen und auch wie die Charaktere anfangs miteinander interagieren, wie sie sich eigentlich wirklich alle abgrundtief hassen und keiner will mit irgendjemandem was zu tun haben, weil eigentlich, weißt du, Rocket ist halt scharf auf das Kopfgeld, was ausgeschrieben ist, Gamora will nur den Infinity Stone haben, um halt, na, lol, und Peter ist halt Peter. Ja. Der ist irgendwie, der will halt einen Job eigentlich nur erledigen, um Geld zu kriegen und ja, ist halt Space Ranger, I guess, ja. Und dann ist da halt noch ein Dude dabei, der einfach nur random seine Familie avengen will, ja. Was eigentlich todesernst und traurig aber ist, okay. Aber er macht's so dämlich. Es tut mir halt auch so leid, weil es ist scheiße traurig, ich meine... Der
zweite hat nochmal einen wunderschönen Moment, wo er da so ja, richtig in die Tragik reingeht.
Das stimmt, das ist wirklich süß. Aber ich find's auch wirklich schön, dass er diesen Moment halt hat, wo er dem Bösen gegenübersteht, seine komplette Background-Story nochmal ausbreitet und der Böse ist halt so, ja, Bro, ich weiß nicht, wer du bist, sorry, ich habe tausende Leute umgebracht, denkst du, ich erinnere mich an dich?
Broski.
Und das ist halt so dieses Tragische auch ein bisschen an diesen, Lol, Transformers. An diesen Kriegsthematiken, weil ja klar, für dich ist es furchtbar. Da hast du das gesehen. Das kriegst du nie wieder aus deinem Kopf raus. Aber denkst du, den Massenmörder, ja, der 300 Leute innerhalb von einer Stunde umbringt, der erinnert sich daran? Nee. Und da wird dir das dann auch erstmal schmerzlich bewusst, vor allem, weil er wurde ja so als dieser krasse Dude inszeniert und er ist ja auch ziemlich krass. Aber gegen den Bösen hat er halt keine Chance gehabt. Es wurde ihm einfach in die Fräse geboxt. Und das ist so, weiß nicht, das ist so ein schöner Moment, wo er einfach merkt, er braucht die anderen, um seine Rache so ein bisschen zu kriegen. Das fand ich ganz süß. Sie schmelzen eben zusammen, aus Gründen tatsächlich. Sie sind nicht so am Ende, oh, ja, okay, ich denke, wir verstehen uns jetzt aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen, sondern
das ist halt irgendwie...
Die werden zu einer Gruppe.
Das absolute Gegenteil von Fast and Furious.
Ja.
Weil bei Fast and Furious, der Film, der sich immer mit dieser mit diesem Familienaspekt so brüstet, da ist es halt wirklich einfach nur so, keiner... Die meisten interagieren nicht mal miteinander.
So zusammengewürfelt.
Die passen nicht zusammen. Nee. Die meisten haben keinen Grund, dort zu sein. Und Vin Diesel ist immer einfach nur so, ja, willst du jetzt zur Family? Und dann gehören die mit zur Family. Und dann wird da die ganze Zeit Familie gesagt und wie wichtig das doch ist, während sich alle eigentlich nichts miteinander zu tun haben und es nur diese kleinen Grüppchen gibt. Während Guardians of the Galaxy eigentlich, ich glaube, einmal wird Familie gesagt, aber sonst...
Aber sie erwirken so ein richtiges Familiengefühl.
Ja, eben, die wissen, dass das nicht notwendig ist, da die ganze Zeit die Moral und diesen Found-Family-Trope auszusprechen, sondern es ist halt... du merkst es halt einfach und es macht Sinn, dass sie sich finden und dass sie zueinander finden. Und sie ist dann auch nicht instant so, ja, wir sind jetzt Freunde, wir sind jetzt ein Team, also sind wir alle nett zueinander, nee. Alle Probleme sind behoben, sondern das zieht sich bis Infinity War rein. Bis dann halt, also ich würde sagen, wir machen jetzt offiziell Spoiler, einfach guckt alle drei unbedingt.
Und wenn ihr halt, wir hatten das Ding, wir haben mit einem Freund zusammengeschaut, der überhaupt nicht tief im MCU drin ist.
Aber die Guardians 1 und 2 hat er schon gekündigt.
Genau, und dann ist halt das Problem, Guardians 3 kommt nach Infinity War. Und in Infinity War und Endgame passiert halt so viel und alles auf einmal. Deswegen haben wir uns legit, nachdem wir Teil 1 und 2 geschaut haben, uns mit ihm hingesetzt und haben ihm 15 Minuten lang erklärt, was in Infinity War und in Endgame alles Wichtiges passiert ist. Und ich war seine Augen. Er schaute uns einfach nur mit diesen großen Augen an und war so, was zur Hölle? Wie viele Charaktere sollen denn noch sterben?
Also, Aber der dritte Teil macht es eigentlich ganz gut. Also es ist nicht optimal, weil es ist halt einfach wirklich viel passiert.
Ja.
Also aber ich finde trotzdem, wenn du nur Guardians sehen willst,
es ist okay.
Es geht. Der Film erklärt recht schnell, ja, so grob,
du kommst ganz gut rein, ja, es geht.
Du bist halt
auf jeden
so,
Fall.
Okay, ich weiß, mir fehlt hier eigentlich ein komplett anderer Film, ja. Aber ich verstehe, was Sache ist und ich kann damit arbeiten.
Definitiv.
Was wollte ich denn eigentlich sagen?
Offizielle Spoilerwarnung für alle drei Teile. Ich denke, Guardians 1...
MCU eigentlich generell.
Generell MCU, ja, weil wir werden Infinity War anschneiden müssen, wir werden Endgame anschneiden müssen. Und ich denke, Guardians 1 hat bis jetzt wahrscheinlich der Großteil gesehen, der sich für dieses ganze Franchise an sich interessiert.
Ich denke, wer das hier hört, wird die, denke ich...
Wahrscheinlich alle gesehen haben, ja. Und ich meine, die Eins ist halt Kult geworden mittlerweile. Wer das nicht gesehen hat, der hat einfach kein Interesse daran.
Das ist ein Meisterwerk.
Wirklich. Ja, wirklich. Und ist halt so ein Standalone-Ding, finde ich schon fast. Und dann kommt halt die Zwei. Und ich habe den zweiten Teil bis dato noch nicht komplett gesehen gehabt. Mir hat das Ende gefehlt, vor allem der Endfight, der hat mir gefehlt. Und ich find's lächerlich, wie unglaublich gut der zweite Teil sich mit dem ersten implementiert. What the fuck? Also wirklich, der Regisseur muss doch die komplette Story im Kopf gehabt haben.
Ich denke, James Gunn wird
von
den groben Ablauf wird er komplett durchgehabt
das
haben.
Das ist insane.
Ich habe auch in ein Video letztens gesehen, wo auch gesagt wurde, dass James Gunn Guardians nicht machen wollte. Mm. Aber ihn dann der Charakter von Rocket so sehr gecatcht hat.
Ja.
Und das merkst du halt auch, weil der dritte Teil ist ja extrem Rocket-centered.
Ist ja nur eigentlich fuck
und
nur Rocket,
Layla sagt zu Rocket, hier, die Geschichte ging eigentlich die ganze Zeit über dich, du wusstest es nur noch nicht. Und in dem Moment, na, vielleicht spricht sie auch mit den Zuschauern und sagt, ja, eigentlich ging es die ganze Zeit um Rocket, weil es geht die ganze Zeit
um
Rocket.
Ich finde auch, er ist mehr Hauptcharakter als Peter, was auch angenehm ist. Ich finde tatsächlich, in diesen drei Filmen ist Chris Pratt noch, also voll angenehm, weil er ist noch, ja, er ist halt noch nicht Chris Pratt.
Er spielt einen Charakter. Er ist nicht der, heißt der, Owen Brady von Jurassic World. Er actet halt wirklich und er actet gut.
Ja.
Gerade im dritten, eigentlich in allen.
In
er
allen
hat richtig gute
ja.
Szenen und einfach eine richtig solide Performance.
Definitiv.
Das macht Spaß.
Weil, gerade wenn ich dran denke, also die Filme haben ja dann gerade in den Endszenen doch ein gutes Level Kitsch, aber es ist nie zu kitschig.
Der Film verdient sich das halt auch.
Ja.
Es passt halt da einfach rein. Es fühlt sich sehr, sehr natürlich
voll.
An.
Vor allem die Endszene im ersten Teil, wo Peter Quill dann den Infinity Stone nimmt und sich ja eigentlich auflösen müsste, instant. Und dann halt so langsam die Idee kommt, na, komplett menschlich scheint er ja nicht zu sein zumindest. Und wie sich dann alle an diesen Händen fassen, damit er es länger schafft, den Infinity
Stone
festzuhalten.
Großartig, insane.
Der kitschigste Scheiß ever, aber es ist so eine großartige Szene, weil auch die Musik ist... Oh, großartig. Und auch generell, du hast halt einfach das Gefühl, das ist so ein richtig rewarding Moment, weil einfach, du weißt, alle Charaktere sind so durch Scheiße gegangen in diesem Film und davor auch schon. Und die haben jetzt einfach Leute gefunden, die mit ihnen zusammen fühlen. Und jetzt sind die da einfach und sind, ja, wir sind bereit, füreinander zu sterben. Weil die wussten nicht, dass die das überleben können.
Nö, vor allem Peter war auch so.
Ja,
halt einfach, ja, klar, los geht's.
Weil klar, die wussten ja, was passiert. Kurz, also davor wurde ja eine Szene gezeigt, was passiert, wenn jemand den Infinity Stone in die Hand nimmt und versucht, die Kraft zu bündeln. du explodierst halt, du löst dich auf, lol, ciao. Auch eine großartige Szene, by the way, holy shit. Vor allem der Infinity Stone wurde dahingehend, das ist der lilane gewesen, ne?
Der Power Stone, ja.
Ja, der Power Stone, also der halt auch ziemlich viel am Ficken ist. Der wurde so introduced, dass halt eine random Side-Charakter-Frau, die halt da so als...
Also es gibt den Collector, der sammelt einfach Dinge, die halt im Weltraum sind. Der hat auch zum Beispiel den Hund, den die Russen ins All geschossen haben, in seiner Sammlung, der dann im dritten Teil auch als Charakter richtig vorkommt.
Ja, das ist süß.
Und der hat halt Sklaven und der hat eine Sklavin, die schon aussortiert ist, die jetzt nur noch halt zur Abschreckung quasi dort so gefoltert wird. Und die neue Sklavin ist dann so, okay, ich halte es nicht mehr aus. Also er sagt so und zeigt Videobeweis dafür, wer diesen Stein anfasst und keine Gottheit ist, der wird sterben und zwar schmerzlich und explodieren und was weiß ich.
Und sie wurde davor zwei Szenen gezeigt, wie schlecht es ihr geht. Und sie ist so miserable, dass sie ihre Chance sieht, aus diesem Leben rauszugehen und halt einfach nach diesem Stein greift, obwohl sie ja weiß, was passieren wird. Also, es ist... Und du fühlst trotzdem mit diesem Charakter mit, obwohl er halt nur zwei Szenen gezeigt wurde. Aber diese Szenen haben ausgereicht, um diesem Charakter genug Grund zu geben, das zu tun. Es ist nicht einfach random passiert.
Ja, James Gunn schafft generell sehr, sehr... memorable auch Neben- und Hintergrundcharaktere. Zum Beispiel dieser Typ, der eigentlich den Orb am Anfang kaufen wollte. Einfach dadurch, wie der aussieht und dass der halt von Yondu verarscht wird. Stimmt. Dadurch bleibt er dir im Gedächtnis. Ja. Die kommen ja auch alle im Dritten dann wieder vor, was echt cool ist. Dann hier dieser Nova-Typ, du siehst halt diesen Nova-Typen, also so einen Armeetypen, der den mithilft. Und du siehst unabhängig davon eine Frau und ihre Tochter, wie sie gerettet werden von den Guardians. Und am Ende kommt da der kleine Twist. Ah, das ist seine Familie. Ja. Und das macht halt auch nochmal einfach nochmal so einen kleinen Layer da rein. Ja. Eine Figur, an die du nie wieder denken würdest.
Ist echt
sonst.
So. Aber das sind
und
halt das
macht
so
dir halt wirklich
diese kleinen Momente, wo du so auch wo du dich einfach auch als Zuschauer gewürdigt fühlst. Weil du das Gefühl hast, der Filmemacher traut dir zu, den Film zu schauen und zu verstehen. Also.
Das auch sehr viel in Rocket sehe ich das sehr viel. Also Rocket ist an sich ein Waschbär, der wurde gezüchtet von so einem wahnsinnigen,
mit dem wurden halt Genexperimente gemacht.
Genau, um die perfekte Spezies zu erschaffen.
Die halt friedlich ist und nicht
friedlich,
gewaltsam.
Und intelligent.
Ja.
Da reden wir dann nochmal ins Detail drüber, wenn es um den dritten geht. Auf jeden Fall, du wusstest nicht viel darüber im ersten. Nur, dass er halt irgendwie erschaffen und weggeworfen wurde.
Es wurde halt nur so ein bisschen angeteasert. Du siehst einmal sein Skelett, was er am Rücken trägt.
Und als er eingeknastet wird, sagen die das auch.
Genau. Und
es kommen halt mehrere Szenen schon im ersten und im zweiten, wo du noch nicht viel drüber weißt. Aber einfach, du merkst, also einerseits die Charakterarbeit, die da getrieben wird, ist großartig. Die Szenen, die Rocket hat, wo er auch irgendwie zusammenbricht und dann sagt, ich hab nicht darum gebeten, erschaffen zu werden und ihr hackt alle auf mir rum, fickt euch. Aber auch einfach, also einerseits, dass uns die Intelligenz zugetraut wird, das einfach zu verstehen, ohne ins Detail zu wissen, was passiert ist.
Dass einfach, dass der Zuschauer halt 1+1 zusammenrechnen kann. Ja. Das ist schön, dankeschön. Ich fühle mich gewürdigt als Zuschauer.
Und andererseits halt auch einfach zu merken, dass James Gunn genau weiß, was passiert ist. Und nicht halt, weil du hast es oftmals, auch wenn mir jetzt vielleicht gerade kein Beispiel einfällt, aber in vielen so modernen Blockbuster-Filmen, werden halt auch so Dinge angeteasert, wo du aber genau weißt, das ist nur eine leere
dahinter.
Phrase. Die wissen, das kommt vielleicht im nächsten Teil vor, aber die wissen noch gar nicht was.
Sie vergessen
Bestes Beispiel
halt.
Auch mit hier diese leere Lagerhalle in Transformers.
Ha?
Was?
Was für eine Erinnerung? Geh ans Handy, please.
Oh. Irgendwas ist mit Runa. Ich mach mal hier eine Pause. Hey. Es nimmt jetzt wieder auf. Okay. Das habe ich jetzt gerade nicht kapiert im OBS. In Transformers Rise of the Beasts dieses Jahr gab es ja auch diese Ankündigung hier. Wird ein G.I. Joe Crossover geben.
Ja.
Und da war halt auch einfach der Teaser, war so eine leere Lagerhalle, wo dann ein Typ gesagt hat, das ist übrigens die Lagerhalle von G.I. Joe, weil du es halt nicht erkennst, weil da nichts ist.
Nee.
Und sowas macht Hollywood halt einfach gern so. Ja, ja,
keine Ahnung, da ist mehr. Sinnlose Ankündigungen.
Da ist mehr, auch wenn du halt als Zuschauer einfach offensichtlich merkst, dass sie keinen Plan haben, was ist.
Und dann dafür ist halt wirklich, wenn du dann eben durch die Filme gehst von den Guardians, das ist auch Marvel Phase 2 und 3. Du hast halt wirklich, du wirst dafür belohnt, die Filme bewusst zu schauen, sag ich mal. Weil du sitzt halt gerade bei Infinity War und Endgame, sitzt du da und bist so, das habe ich verstanden. Das ist aus dem Film. Oh, weil weißt du noch, wie wir für Endgame 4 Filme geschaut haben? Damit wir wirklich alles Lore-basierte nochmal mitnehmen, was in Endgame eine wichtige Rolle spielen könnte.
Was haben wir denn nochmal geschaut?
Wir haben Thor 2 geschaut, wir haben Thor 3 geschaut, wir haben Avengers 2, also Ultron geschaut und Civil War. Und dann haben wir am nächsten Tag noch Infinity War davor nochmal geschaut. Also in der Theorie 2? Haben wir 5 geschaut. Ja? Wir haben Thor 2 und Thor Ragnarök, geschaut.
War aber auch ein Glücksgriff mit Thor 2, dass der nochmal so relevant ist, oder?
Ja, finde ich auch. Also wir hätten noch Captain Marvel schauen können, wollten wir aber nicht. Und
war der überhaupt schon raus auf Blu-ray?
Ja. Ja? Ja. Aber ja, also wir haben 4 Filme geschaut und dann am nächsten Tag nochmal Infinity War direkt vorm Film faktisch. Und dann haben wir uns die Kante gegeben mit Endgame.
Ja, Endgame war schon something else.
Es war wild. Aber es ist einfach rewarding, weißt du? Du hast eben wirklich das Gefühl, du schaust diese Filme nicht nebenbei, sondern du willst diese Filme wirklich aufmerksam gucken, weil du Teil von etwas Größerem wirst.
Es ist halt auch, es war ja richtig groß, auf Marvel halt zu scheißen. Also immer wieder kamen irgendwelche Leute in Interviews und haben dann gesagt, wie kacke das alles wäre. Es gibt aber ja wirklich einen guten Grund, warum es so groß war. Und zwar, weil es halt einfach so viele aufeinanderfolgende Filme waren.
Es war halt einfach eine Bubble.
Also wenn du dir einen Rocket Raccoon anguckst oder halt zum Beispiel auch einfach einen Tony Stark, das Character Development da, das ist unfassbar, das schafft...
Ja.
Das könntest du prinzipiell in einer guten Serie schaffen, aber die Serie würde dann schon wieder so lang laufen, dass sie schon wieder schlecht ist, wenn sie fertig ist.
Ist echt so. Und das die schaffen unfassbar. Das innerhalb von 2 oder 3 Filmen.
Na, aber sie hatten halt auch so viele Filme Zeit. Infinity War ist ja auch unter anderem nur so gut, weil du da nicht für 30 Charaktere irgendeinen Arc reinbauen musst, sondern du weißt halt, wer diese Leute sind, weil du schon so viel Zeit mit denen verbracht hast.
Etabliert ist.
Und das MCU, das musst du halt auch mal, das ist unvorstellbar, vor allem für uns, weil wir halt erst erwachsen geworden sind in der Zeit, wo das MCU schon da ist. Aber bevor Iron Man waren, niemand kannte die.
Nee.
Spider-Man war groß, die X-Men waren groß. Gerade die X-Men-Charaktere, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, um ehrlich zu sein. Und halt Batman, Superman und sowas. Ja,
und dann ansonsten kam halt Captain America und so.
Superhelden waren eine Nische und niemand. Und die Avengers kannte erst recht niemand. Niemand! Und das MCU hat einfach aus diesen nicht bekannten Charakteren, außer halt für Nerds und sowas, mit die populärsten Charaktere der Filmgeschichte gemacht.
Und halt mittlerweile wirklich Mainstream.
Gunn, ja, absolut Mainstream. Und James Gunn kam dann halt in der Phase, wo das gerade groß war und wo Marvel halt so gesagt hat, ey, I guess, wir können aus allem einen Film machen. Ja. Und ja, mit den richtigen Leuten könnt ihr das.
Ja.
Weil die Guardians kennt keine Sau.
Nee.
Und die Guardians haben auch nicht so viele Geschichten, soweit ich weiß. Also relativ wenig Content im Vergleich zu jetzt einem Batman vor allem und sowas.
Und jetzt hat vor allem auch einfach Square Enix ein fucking grandioses Spiel gemacht.
Und also die Guardians, jeder
weil
kennt
die
Guardians.
Gut funktionieren.
Groot hat zwischenzeitlich, gerade Baby Groot hat den Status von den Minions.
Ey, Groot ist
nicht
so
wegzudenken.
Ja,
jeder
nicht
weiß,
mehr.
Wer Star-Lord ist. Jeder weiß, wer Rocket Raccoon ist. Es ist insane. Und es ist halt nicht einfach, wie gerne gesagt wird, ja, sind halt auf die Fresse gehauen, Superhelden, Actionfilme. Nein, es ist so geniale Charakterarbeit drin, so viel Worldbuilding, so viel Emotion, so viel geniale Jokes, einzigartige Filmkniffe, wie zum Beispiel der Einsatz von Musik. Diese Filme haben es verdient, so beliebt zu sein. Und dann guckst du dir halt die Filmlandschaft jetzt gerade an, was dieses Jahr alles gebombt ist. Und Guardians 3 war ein gigantischer Erfolg und es gibt einen Grund dafür.
Er war zu Recht gut.
Ja, also er war zu Recht erfolgreich. Ja. Und keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte. Aber ja, es gibt einen Grund, warum dieses Franchise so beliebt
groß geworden
war
ist.
Und so Mainstream geworden ist, weil es halt einfach verdient hat, weil es in sich, und das heißt nicht, dass alles gut war und dass jeder Film gut war, nee, bis Endgame.
Age of Ultron war furchtbar.
Ich liebe Age of Ultron, halt die Fresse. Aber im Großen und Ganzen ist das unfassbar einzigartig. Ja. Es gibt nicht viele Franchises, die so lang laufen. Und wenn, dann hast du sowas wie James Bond, wo alle fünf Filme die Hauptfigur gewechselt wird. Und das alles in sich überhaupt nicht zusammenhängt, ist, was ja völlig okay ist. Aber einfach zu sagen, wir machen hier die teuerste Fernsehsendung der Welt. Und du guckst Spider-Man und kriegst Charakterentwicklung auf Iron Man und kriegst einen Teaser für Guardians of the Galaxy. Das ist halt amazing gewesen.
Das ist wild,
ey. Wir sind jetzt so weit aus dieser Prime raus und stecken so weit in überwiegend sehr durchschnittlichen bis schlechten Filmen und Serien fest, dass das auch mittlerweile, ich kann mich kaum noch da reinversetzen. Ich bin aber so dankbar, dass ich zumindest ein paar Jahre daran teilgenommen habe.
Das stimmt.
Und dass ich da wirklich mit bei gewesen wäre. Und um jetzt wieder auf die Guardians zu kommen, bevor ich mit MCU irgendwas zu tun hatte und bevor ich so richtig filminteressiert war, sondern eigentlich mich damit zwar gebrüstet habe, so, ach, Filme, das sind genau mein Ding, aber noch nicht wirklich richtig einen Plan und richtig eine Leidenschaft dafür hatte, waren wir bei Guardians of the Galaxy und ich fand den schrecklich. Ich habe den nicht verstanden. Ich dachte, wo sind hier die richtigen Aliens? Das sind doch alles einfach nur Leute, die angemalt sind. Das hat mich am meisten gestört. Aber ansonsten habe ich den Film einfach irgendwie nicht kapiert. Das war alles ein bisschen
matsch für zu hoch.
Und dann waren wir bei Civil War, zwei Jahre später, und da war ich so, sag mal, was ist denn das? Da habe ich alle DVDs gekauft nach und nach, habe alle Filme in richtiger Reihenfolge geguckt, und als ich dann wieder bei Guardians war,
war der großartig.
Holy shit, ich habe den irgendwie dreimal hintereinander direkt geguckt, ich habe den so geliebt, und mit dem zweiten war es ähnlich, ich mochte den zweiten, aber ich fand vor allem das Ende immer kacke. Ich fand, das Ende war zu Marvel over the top.
Ja.
Der finale Kampf und sowas. Und hab den auch lange nicht geguckt. Und jetzt habe ich den halt vor Guardians 3 nochmal rewatched. Und ich liebe diesen Film. Der Kampf hat die perfekte Länge.
Ja.
Er hat so viel Herz und die richtige Menge an over the topness.
Das
Der zweite ist perfekt. Ich kann dir nicht sagen, ob ich den zweiten oder den ersten mehr mag. Mhm. Ich glaube trotzdem den ersten. Aber und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich finde, und das ist jetzt keine Kritik, aber irgendwie der erste passt nicht ganz zu den anderen beiden.
Nee.
Im Sinne von, so zwei und drei sind so mit shiny colors und farbenfrohes
sind
Universum.
Sehr, sehr bunt.
Schon allein, wenn du dir die Titlecard anguckst, die 2 und 3 sind die Titlecard aus Neonlichtern.
Und der erste Teil ist sehr doll.
Der ist so metallisch, rostikal so ein bisschen. Und das fasziniert mich irgendwie sehr, weil so von der Ästhetik her und der Machart her, auch von den Effekten, gerade in dieser IMAX-Version, die wir geguckt haben, wo das alles nochmal in
Widescreen, genau.
Da wirkt das alles sehr geerdet vom Bildhaften her.
Ja.
Sehr, sehr geerdet, sehr, sehr echt gefilmt. Ja,
weil ich weiß noch, wie ich im zweiten Teil, in dem Moment, wo der Planet introduced wird, war ich so, oh mein Gott, meine Augen, what the fuck is happening?
Aber es ist großartig.
Es war nicht schlecht, es war
nur
halt nur ein
anders.
Unterschied zum ersten Teil.
Anders, ja. Und es ist ein ganz schöner Sprung, aber für sich ist das alles sehr schlüssig und funktioniert für den Film jeweils sehr, sehr gut.
Definitiv.
Es ist einfach nur eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist. Es ist der erste.
Ich finde, der erste ist halt der standalonigste von allen dreien.
Von allem eigentlich aus.
Ja, definitiv. Weil du kannst halt einfach nur Guardians of the Galaxy 1 schauen.
Du hast einen Character Arc, du hast einen Glimpse von den Abenteuern, die weiter noch erleben werden. Aber du hast einen komplett in sich schlüssigen Film. Ja.
Also es ist jetzt, du musst kein MCU davor geguckt haben.
Was großartig war, was Genius
das
war.
Das ist insane,
auch
wenn halt Charaktere reinkommen.
Und es gibt wirklich eine große Fanbase, vor allem von dem, wie ich es mitbekommen habe, sind das eher dann die Älteren, die so sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, 40, also die Avengers, das ist mir zu viel alles. Aber die dann trotzdem, also es gibt Guardians-Fans, viele außerhalb der Marvel-Fans.
Das glaube ich.
Was gut ist, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass sie den dritten bestmöglich so gemacht haben, dass du ihn einzeln
gucken kannst.
Dass
er halt standalone sein kann, also innerhalb der Guardians-Reihe existiert und nicht abhängig davon ist, ob du in der MCU-Lore tief drinne bist, so wie wir jetzt, oder halt wie halt unser Kumpel, der keine Ahnung von Infinity War und Endgame
wird
hatte.
Wird schon noch.
Ja, wir mussten leiden, also muss er da auch durch.
Ja.
Und ich weiß einfach, wie unglaublich wir wieder in diese, also ich freue mich ein bisschen drauf, wieder in diese Phase zurückgeworfen zu werden.
Guardians 3 hat mir da auch richtig Lust gemacht, weil ich hatte mental abgeschlossen
schon,
mit diesem Franchise. Ant-Man, der Film davor, war so unfassbar schlecht. Die Serien haben mich überwiegend sehr angekotzt. Und dann war ich so, okay, Guardians 3, ich ziehe jetzt den Schlussstrich, ich gehe da nicht rein. Und genau wie bei Star Wars, wo ich gesagt habe, Endor ist der Schlussstrich, hier, bis hierhin und nicht weiter. Und das war
es dann auf einmal wieder.
Und das war dann plötzlich genau das, was einfach insane fantastisch war. Und Guardians 3 hat auch, die Bewertungen waren dann so gut, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich gehe ja gucken.
Der muss
dann
ja.
Dann habe ich den dreimal im Kino gesehen, dreimal, das habe ich Endgame sonst noch nie, dreimal noch nie. Und ja... Ja, das
ist insane.
Krass.
Es ist wirklich insane.
Und was mir auch aufgefallen ist, aus irgendeinem Grund bin ich wieder ein bisschen self-conscious, was diesen Podcast angeht. Vor allem, wenn wir so ein Topic haben. Aber ich meine, eigentlich, okay, wir geben uns ja Mühe. Und ich habe halt nur manchmal das Gefühl, dass wir nicht den perfekten roten Faden haben und sowas.
Wir zirkeln halt ein bisschen ums generelle Thema drum.
Ja, genau.
Ist jetzt nicht so wild.
Der dritte macht halt eine Sache, die das ganze MCU hätte machen sollen. Und zwar, für alle, die ihn halt nicht gesehen haben. Im ersten Teil gibt's einen Bösewicht, der zwar auch das Universum bedroht, aber in erster Linie erstmal einen Planeten und die Hauptcharaktere.
Boah.
Und den gilt es aufzuhalten. Im zweiten Teil gibt es einen Bösewicht, der sehr mit den Hauptcharakteren in Verbindung steht, vor allem einer Person, dadurch aber auch mit den anderen, der das ganze Universum bedroht. Dann hast du aber Infinity War mit Thanos, der größten Bedrohung aller Zeiten.
Ever.
Und was alle anderen MCU-Filme seitdem versuchen, ist, Thanos zu toppen.
Mm.
Jeder Bösewicht will entweder die ganze Welt oder gar das Universum bedrohen. Obwohl es viel mehr sinnvoller gewesen wäre. Der Einzige, der es auch noch gemacht hat, Spider-Man Far From Home.
Mm.
Der einfach... Der Typ war zwar eine Bedrohung, aber der wollte nicht die Erde zerstören. Der wollte einfach nur sich selbst ins Rampenlicht stellen, weil er der Überzeugung war, dass er es verdient hätte. Und Guardians 3, der Bösewicht, der High Evolutionary, der Typ, der Rocket erschaffen hat, der die perfekte Gesellschaft erschaffen will.
Ist einfach was ganz anderes, als was ich jemals gesehen habe im MCU.
Der ist nicht mal in dem Sinne eine Bedrohung.
Nee.
Der tut Schreckliches, ne? Der ist wie so ein, wie halt so schreckliche Firmen.
Ja.
Der tut Schreckliches und das Universum scheint auch einfach allgemein zu wissen, dass der da ist und dass der das macht. Aber weil der ist halt eine Bedrohung gegenüber seinen eigenen Creations. Also der schafft halt Planeten mit Gesellschaften und wenn er keinen Bock mehr auf die hat, zerstört er die einfach.
Komplett.
Denen gegenüber ist eine gigantische Bedrohung. Aber dem allgemeinen, normal entstehenden Universum gegenüber nicht.
Nee.
Und deswegen keine Art von Polizei oder Regierung, egal von welchem Planeten, sowas gibt's, haben wir auch im ersten Guardians gelernt. Keine dieser Institutionen greift in irgendeiner Weise ein, weil er halt keine Bedrohung für die Normalsterblichen ist.
Ist halt, er macht halt trotzdem sein eigenes Ding. Was er tut, ist absolut grauenvoll und moralisch verwerflich auf so vielen Ebenen.
Aber es ist keine Bedrohung fürs Universum oder sowas.
Er macht halt sein eigenes Ding. Also,
und bis auf halt seinen Experimenten tut er auch niemanden weh, wenn er einfach am Existieren ist. Aber er hat halt diese extrem emotionale Komponente, weil das, was er Rocket angetan hat, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir hoffen ja mit diesem Podcast euch einfach Lust zu machen, das anzugucken. Aber was er Rocket angetan hat, ist schrecklich. Und die Guardians durch halt Teil 1 und 2, aber vor allem auch durch die Experience des Blips, also des Snaps und des Blips, einfach das... Nebula und Rocket sind übrig geblieben. Alle anderen sind ausgelöscht worden und 5 Jahre später wiedergekommen. Und das war so, finde ich, final. Sie waren schon davor sehr family-like, aber das war final das Ereignis, wo sie gewonnen sind. Okay, wir hören jetzt auf mit diesem... Wir haben uns immer noch in den Haaren, aber du merkst halt diese Entwicklung, und die ist so schön.
So,
im ersten haben sie sich alle in den Haaren und sind am Ende so, okay, wir sind ein Team. Im zweiten geht's sehr viel um Rockets Unsicherheiten und wie sie diese Familie so ein bisschen auseinanderreißen. Gamora, die voller Wut ist und sowas, und der Konflikt zu Nebula.
Ja.
Sie sind ein Team und eine Familie. Keiner hat vor, dieses Team zu verlassen.
Nee, aber sie wissen nicht so richtig, wie es funktionieren soll zusammen.
Genau, sie können noch nicht perfekt miteinander funktionieren,
weil sie halt
können
selber
auch keine
nicht
Gefühle
mit
einstehen.
Sich im Reinen sind, genau.
Und im dritten, sie sagen sich, dass sie sich lieben, sie knuddeln miteinander, sie machen fucking alles. Es geht ja nur drum, nur in Anführungsstrichen, Rocket zu retten.
Ja.
Und die hinterlassen eine Schneise der Verwüstung im ganzen Universum, einfach weil sie tun, was nötig ist, um Rocket
zu
retten.
Um ihm zu helfen, ja.
Und klar, du hast den äußeren Einfluss der 2014er Gamora, also schwer zu erklären, aber Gamora ist nicht mehr die Gamora, die mit den ersten und den zweiten Teil erlebt hat, sondern die hat die quasi gerade neu kennengelernt durch
sie wurde halt durch eine andere Gamora ersetzt, genau. Kann man so sagen.
Und die ist halt so ein bisschen, das wollt ihr alles machen, nur für den Typen, aber für das Team ist das überhaupt keine Frage mehr. Da ist nicht mal dieses, wie weit gehen wir jetzt oder so. Nein, es ist Rocket.
Es ist die Frage, wie machen wir das möglich? Ja. Also es ist wirklich die Sache so, okay, wir brauchen das und das. Wo finden wir das? Dann fliegen wir da jetzt hin. Und Gamora ist halt so, warum?
Ja, und sie versteht's aber am Ende auch. Auch wenn sie, was sehr, sehr großartig ist, kein Teil dieser Familie wird, sondern ihren eigenen Weg geht und nicht wieder auf geforst mit Peter zusammenkommt.
Das finde ich sehr, sehr schön, ja.
Sich alle auch dieses Bittersüße, dass sich am Ende alle auftrennen und ihren eigenen Weg gehen, ist so einerseits schön und traurig, aber andererseits auch einfach was, wo ich das Gefühl habe, dass wir das nicht mehr sehen in letzter Zeit.
Es hat sich einfach gesund angefühlt.
Ja, es war ungreifbar, menschlich, so wie es manchmal ist. Du kannst nicht für immer zusammenbleiben. Du gehst irgendwann deinen eigenen Weg. Du musst auch mal selber heilen und sowas. Und ich habe aber das Gefühl, dass wann hatten wir das? Also ich wüsste jetzt nicht, gerade so in diesem popkulturellen Kino, dass wir da mal ein ernsthaftes Happy Sad End haben. Also How to Train Your Dragon, Drachenzähmen 3 auf jeden Fall, war bittersüß. Aber ansonsten, gerade so diese eher actionlastigeren Filme, eigentlich alle immer mit so einem erforsten Happy End. Vielleicht mal noch ein Todesfall am Ende, aber sonst eigentlich alles ziemlich gut. Und das war halt wirklich so ein greifbares, ehrliches, schönes Ende für diese Reihe. Es hat so perfekt gepasst. Sie haben sich zusammengefunden, so viel über sich selbst gelernt, so viel geheilt, so dem viel Universum viel geworden, Gutes getan und haben jetzt aber gesagt, okay, mein Platz zumindest erstmal ist nicht mehr bei den Guardians. Ich gehe woanders hin und Rockets Platz ist bei den Guardians und er führt die weiter und ist glücklich damit und wunderschön, perfekt, insane gut. Und halt auch einfach dieses Gefühl, mal wieder was zu sehen, was einfach endet. Und ich weiß, Star-Lord wird nochmal vorkommen und was weiß ich. Aber grundsätzlich,
Star-Lord will return,
die Guardians-Reihe ist zu vorbei. Ende. Und ich habe jetzt letztens mit einem Kumpel auch endlich Breaking Bad zu Ende geschaut.
Oh.
Und ich hatte ja auch, das habe ich auch im Podcast erzählt, ich hatte ja auch dieses Gespräch mit einer Freundin letztens, dass nichts mehr endet. Nichts mehr.
Sie schaffen es nicht mehr, ein Ende zu schreiben für irgendwas.
Aber egal in was, also in allem. Und das kannst du jetzt dem MCU anlasten, aber das siehst du überall. Das siehst du auch in, keine Ahnung, Vampire Diaries, in jeder Sitcom.
Jede Sitcom
läuft so lang, bis sie in...
Bis sie
Star Wars hat mittlerweile gar kein Ziel mehr vor Augen.
Nee.
Und ich sage nicht, dass alles von Star Wars kacke ist. Es ist nur einfach...
Sie wissen nur nicht, was sie machen sollen.
Wir sind so gewohnt, dass alles immer und immer weiterläuft.
Ja.
Das ist einfach, und ich habe ja auch nicht damit gerechnet und bin ja mit niedrigen Erwartungen rein, einfach zu sehen, wie etwas, was du sehr geliebt hast, einfach auf eine sehr zufriedenstellende Art und Weise einfach endet.
Ja.
Und sich nicht in den Sand totläuft und du in 20 Jahren noch damit beschäftigt bist, sondern einfach drei fantastische Filme und ein sehr, sehr wholesomes Weihnachtsspecial.
Und dann darf es einfach vorbei sein.
Es ist einfach zu Ende und es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Lasst Sachen wieder enden.
Ja.
Lasst sie nicht alle so weit laufen, bis es nichts mehr ist.
Bitte.
Deswegen, das ist die letzte Podcast-Folge. Nein.
Ja. Reicht dann jetzt auch. Nein, wir müssen mindestens noch bis Kung Fu Panda 4 durchhalten und Shrek 5. Das wäre schon noch was.
Und die How to Train a Dragon Live-Verfilmung, I guess.
Ja, vielleicht. Mal gucken. Aber Kung Fu Panda 4 wäre schon noch was. Aber ja, nee, ich finde der... um wieder ein bisschen zurückzuzirkeln zu den eigentlichen Filmen, denke ich mal, was halt auch so sich angefühlt hat. Mir hat der zweite gut gefallen. Ich fand nur, der zweite war dann doch bisschen, also nicht, wie sage ich das jetzt, nicht vorhersehbar in dem Sinne, aber du wusstest genau, was passieren wird.
Ja, der Twist ist zwar in den Specifics sehr interessant, ist jetzt aber kein Twist-like. Aber das finde ich völlig
nicht
fein.
Schlimm.
Das ist für mich, ich weiß nicht, ob du das warst oder jemand anders. Irgendjemand hat gesagt, dass der Twist in Into the Spider-Verse vorhersehbar war. Also im ersten Spider-Verse.
Das war ich nicht,
mit dem Onkel halt.
Ja.
Aber ich finde
es... ist nicht schlimm.
Ich habe genug schlechte Twists in meinem Leben gesehen.
Warte mal.
Ich brauche es nicht unbedingt in jedem Film, dass ich von dem Twist überrascht bin.
Nee.
Das war kein Twist für die Audience, das war ein Twist für die Charaktere.
Ja.
Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, wo du sagst, ich würde aber sagen, bei allen.
Ja, ich fand den dritten auch sehr vorhersehbar.
Die Story an sich im Großen und Ganzen ist sehr vorhersehbar. Also im guten Sinne
vorhersehbar.
Klar, aber die Details machen es aus.
Ja, die sind es dann halt.
Die Details bringen es sehr lebendig. Und die eine Sache in Guardians 3, die dramatischste, die alle haben kommen sehen, wusste ich nicht. Habe ich nicht kommen sehen.
Und ich finde es halt wundervoll, wie du drauf hingeführt wirst. Weißt du, weil die Charaktere sind halt so oblivious und sie haben keine Ahnung. Die Audience weiß es, weißt du? Als wir hier mit unserem Kumpel saßen und er so war, bitte kein Foreshadowing. Doch!
Ja, ja.
Jeder weiß, was passieren wird!
Ich nicht.
Jeder weiß, dass es passieren muss.
Ich hab was anderes erwartet. What the fuck is happening?
Aber wie es dann passiert, war so herzzerreißend, so auch im zweiten Teil, dann eben dieser Moment der Realisation in seinen Augen.
Dieser Zoom, dieser fantastische Filmeffekt, wo du die Kamera, in dem Fall fährst du sie. Du fährst die Kamera ran und zoomst in dem Moment. Dadurch geht die Hintergrundunschärfe weg und es fühlt sich so an, als würde sich der ganze Raum so verzerren und benden, beziehungsweise als würde er aus dem verzerrten Status in die Realität zurückkehren. Ja. Fantastischer Effekt.
Es ist wirklich so diese perfekte Art von Vorhersehbarkeit. Du kennst den ungefähren Plot, du weißt, wo der Film mit dir hin will. Aber wie er mit dir dahin geht, ist so, du bist halt die ganze Zeit so, vor allem im dritten Teil war das wirklich, wirklich schlimm, weil ich saß die ganze Zeit da und ich wollte mich für die Charaktere freuen, weil die haben aus dieser Situation halt einfach das Beste gemacht. Und es war so süß und so wholesome. Und ich saß die ganze Zeit leidend auf der Couch, weil ich mir dachte, ich weiß, was passieren muss und ich will nicht, dass es passiert, aber ich weiß ganz genau, dass es kommen wird. Und dann kam's und es war so viel schlimmer, als ich es mir jemals hätte vorstellen können.
Guardians 3 ist und dann nochmal die Szene, dann, die nochmal nachlegt. Ja.
Also holy shit, Alter.
Ich hab lange nicht mehr im Kino so geheult.
Oh. Und Teil 2 hat das auch gemacht, weil es ist halt der, wie du schon gesagt hast, Phil, du hast es sehr schön gesagt, der Plot ist nicht für uns, der Plot ist für den Charakter, den es betrifft. Und halt dann vor allem im zweiten Teil für, Spoiler an der Stelle, kurz mal die Ohren zu halten, für Peter, weil, ja, der Dude ist halt einfach ein Hurensohn. Holy shit.
Der Vater, nicht Peter.
Ja, nee, der Vater. Weil.
Aber genau, da sprich zu Ende, da will ich auch unbedingt noch drüber sprechen, über die Antagonisten.
Ja, bitte. Weil dieser Dude, wie der am Anfang introduced wird, du weißt halt ganz genau, dass das der schleimigste Lappen ist.
Schon.
Ja, sofort. Der erste Moment,
gut,
wo er auftaucht.
Gut, wir haben auch Bad Parents, wir sehen
wir
sowas.
Wir können das auch durchschauen, Leute. Aber trotzdem, weißt du, der erste Moment, wo der aufgetaucht ist, der ist so geleckt. Die Haare von dem, wie der auftritt, wie der sich gegenüber Peter verhält. Du weißt ganz genau, der ist ein Hurensohn.
Ja.
Und er wird richtig Scheiße bauen. Aber du willst dich halt, irgendwie willst du es dir selber nicht so richtig eingestehen.
Du wirst wie, also Peter hat, denke ich, auch, wenn er ehrlich ist, ab irgendeinem Punkt diese Vermutung, will es aber nicht wahrhaben.
Nein, und du willst es für Peter nicht wahrhaben.
Genau.
Weißt du, es ist halt so, du willst irgendwie dich für ihn freuen, weil es ist sein Vater und es ist das, wonach er immer gesucht hat eigentlich. Und in dem Moment, wo Peter dann halt realisiert, bist du so der beste Freund, der halt jemandem zugeschaut hat, wie er seiner Ex wiedergeschrieben hat. Und du bist so, du wusstest, dass das passiert. Ich wusste das. Du wusstest das und ich wusste das. Aber ich will es dir jetzt nicht unter die Nase reiben, weil du bist verletzt worden. Okay, ich hab dich lieb. Aber ja, es ist irgendwie so die Epitome davon. Ja, nee, aber die Antagonisten. Der Antagonist im ersten Teil ist so, ja.
Ich finde, der im ersten ist ein typischer Phase 2 Antagonist.
Ja.
Nicht sehr, der hat nicht viel, der ist eigentlich nur da, um die Story voranzutreiben. Mhm. Aber generell, die Guardians sind diese Found Family.
Ja.
Alle von denen haben das Schlimmste durchgemacht, was du dir nicht vorstellen kannst. Bis zu dem Punkt, dass im dritten auch so ein bisschen debattiert wird, wer eigentlich das Schlimmste durchgemacht hat, weil du es einfach nicht sagen kannst.
Nee.
Alle haben so viel verloren, ob es jetzt ihre eigene Menschlichkeit ist, ob es ihre
Familie
ist. Meistens ist es alles.
Ja.
Und haben so viel durchgemacht. Haben keinen Sinn zu leben, keinen sind eigentlich nur zu dickköpfig, um irgendwie zu sterben,
ja,
sag ich mal, und
schon.
Prügeln sich da irgendwie noch so durch und finden dann einander und kriegen es irgendwie hin, sich gegenseitig Gefühle und Nähe zuzulassen und erschaffen sich gegenseitig nicht nur einen Lebenssinn füreinander, sondern sind in der Lage, aus ihrem Trauma heraus dem Universum zu helfen und Gutes zu bringen.
Ja.
Während die Antagonisten, die haben Mittel und also unglaubliche Mittel, ja, alle drei, unglaubliche Fähigkeiten, ja, vor allem halt Ego in, ja, Teil 2, unglaubliche Fähigkeiten, mit denen du so viel machen könntest, aber sie haben niemanden um sich rum. Hauptsächlich, nee, ist das dieses Einsamkeitsding. Also Ronan im ersten Teil immer noch so mit so einer halben Klammer. Es trifft so ein bisschen auf ihn zu, aber auch nicht komplett.
Nee.
Aber vor allem auf den zweiten und den dritten, den High Evolutionary und Ego. Die haben sich so verloren in der Idee, in ihrem Leben einen Sinn zu haben, dass sie so weit vom Weg abgekommen sind, dass sie nicht, sie verfolgen, also Ego will... Basically, er ist ein Gott, der alles erschaffen kann, der ein Planet in sich selbst ist,
ja,
der an sich halt nur so ein Gehirn ist, was einfach im Universum aufgeploppt ist, ja, was wir alle sind, wenn wir mal ehrlich sind.
Ist halt wirklich so. Es ist halt diese typische Frage, wo kommst du her? Und was ist dein Purpose?
Was er für sich ausmacht, sein Ziel ist nicht irgendwie den Welthunger zu beseitigen oder was weiß ich. Sein Ziel ist es, alles zu bedecken. Er will alles sein. Also er will einfach das komplette Universum bedecken.
Ja, er will einfach sein.
Er denkt, das bringt ihm was.
Ja.
Und der High Evolutionary ist halt so sehr in dieser Idee der perfekten Gesellschaft fest, dass er einerseits sauer ist auf seine Erfindungen, wenn die... es sind Erfindungen, diese Person, die er erschafft.
Ja, es sind Tiere, weil er glaubt...
Meistens, also er hat erst mit Menschen, ja, experimentiert, auch die goldenen Leute.
Und dann
da
ist er halt darauf
dann
gekommen,
ist er auf Tiere gekommen,
dass,
ja,
Menschen eben von sich aus aggressiv sind. Er sucht halt nach einer perfekten, friedlichen Zivilisation, die halt, ja, in sich existiert, ohne Gewalt, ohne Verbrechen etc. pp. Und er ist halt auf die Idee gekommen, Tiere sind von sich aus nicht weit. Deswegen müssen wir die evolven zu menschlichen Wesen. Ja,
naja,
absolut dämlich, aber naja.
Und einerseits ist er sauer auf seine Kreaturen, wenn die keine eigenen Ideen haben, weil, ja, die perfekte Gesellschaft muss sich ja selber
ist intelligent,
weiterentwickeln.
Genau.
Dann rastet er aber auch völlig aus, wenn Rocket eine Sache
wenn
weiß, die er nicht weiß.
Wenn die Idee besser ist als,
ja,
seine, ja.
Und das ist halt so fantastisch, weil er gaslightet sich eigentlich selber rein, dass er was erschaffen will, was perfekt ist. Aber er will überhaupt nichts erschaffen und er will gar nichts.
Er will einfach nur Macht darüber haben.
Ich denke, er will auch verzweifelt das Gefühl haben, dass sein Leben einen Sinn hat.
Ja.
Und es ist so ein wunderbarer Kontrast zu den Guardians selber.
Definitiv.
Und es ist großartig. Es ist wirklich, wirklich, ja, großartig.
Weil ich meine, was hat dieser Dude an Existenz verdient, was den Guardians an dem Punkt allem genommen wurde?
Ja.
Weißt du, die haben halt wirklich... gar nichts. Die wollen eigentlich nicht existieren. Und diese Dudes suchen so krampfhaft nach etwas, woran sie sich klammern können, damit ihre Existenz gewürdigt wird.
Obwohl du auch als normal denkender Mensch, der sich nicht so verrannt hat, obwohl dir da tausend Sachen einfallen, die besser,
ja,
wären und sinnvoller. Und
die erfüllender wären,
ja,
als das. Aber wenn du halt auch so ein massives Ego-Problem hast, wie,
ja,
die,
ja, ja,
dann, ich meine, der Typ im zweiten Teil ist Ego.
Ja, ja.
Mit Vornamen. Das war schon vorprogrammiert.
Der hat Statuen von sich selber, wie,
ja,
er mit Frauen steht.
What the fuck,
ja,
ist mit ihm? Also, ja klar, ich meine, er war sein ganzes Leben lang alleine. Seine ganze Existenz lang, besser gesagt. Natürlich, wenn du halt nur dich als Einfluss hast und dir versuchen musst, irgendwie auszumalen, weshalb du überhaupt aufgeploppt bist, ist eine scheiß Existenz, sure. Und vor allem, wenn du ein Gott bist und nicht einfach sterben kannst, ist scheiße so. Aber mach doch was Schönes mit deiner Kraft, weißt du? Erschaff halt eine Welt.
Ja, diese hässliche,
oder so,
graue Masse, die er einfach,
ja,
erschafft, damit sie zum Beispiel die Erde komplett bedecken kann, damit er sich dann einreden kann, was erreicht zu haben. Es ist so wunderbar sinnlos.
Ja.
Es ist so wirklich
großartig. Es ist die Epidemie davon. Es ist wirklich göttlich. Also, ja, er ist göttlich, lol. Aber wirklich wundervoll gemacht und geschrieben. Und halt auch so die Relation zu Peter in dem Moment. Weil es gibt ja wirklich den Moment, wo Peter glaubt, mit ihm was Gutes tun zu können.
Yeah.
Und dann halt der Moment der Realisation, dass Ego eben kleiner, selbstzentrierter Hurensohn ist, der Peter für seine
Ideale. Er hatte Ideale die Liebe seines bringt. Lebens gefunden. Ja. Und er sagt sogar, dass er dann seine Kräfte verloren hätte, wenn er auf der Erde geblieben wäre. Er hätte
aber
die Chance,
geht nicht zu
normal
ihr
mit ihr zu altern und mit ihr im hohen Alter normal wie jeder andere Mensch zu sterben.
Aber er will
aber
nicht.
Er ist so davon überzeugt, ja, dass dieser andere Plan wichtiger wäre, dass er sie ermordet, dass er sie tötet,
weil er so verrannt ist in seinem Kopf.
Es ist tragisch, es ist absolut tragisch.
Auch mit was für einer Normalheit er das sagt.
Selbstverständlich, ja, ganz normal, klar.
Er droppt das einfach in einem
Nebensatz.
Wer weiß,
wie viele er wird unendlich viele Leute umgebracht haben. Wirklich? Schon allein seine ganzen Kinder hat er ja alle
ermordet. Naja, klar, die sind ja alle dead. Das ist der ganze Planetenkern besteht aus Skeletten.
Warum auch immer er die behalten hat. Einfach so.
Auch das ist schon so selbstzentriert, weil er halt wirklich denkt, dass er da was macht, weil er sich das einreden muss damit, I guess. Keine Ahnung. Ich meine, ich liebe Bösewichte, die in ihrem Ideal so blind und verrannt sind, dass sie nicht mehr zurückgehen können, dass sie so weit gegangen sind, um zu sagen, ist vorbei, ich kann nicht mehr nicht das machen, sag ich mal, wie Kung Fu Panda 2.
Ich liebe auch das Mantis, ja, die er ja basically als Sklavin hält.
Ja.
Im ersten Moment, wo sie die Guardians kennenlernen, und sie wird davor wahrscheinlich noch nie mit jemand anderem gesprochen haben, denke ich, so instant so, hey, ich glaube, ich mag die viel mehr. Lass mal gegen meinen Meister wenden, weil ich will lieber bei denen sein.
Ich sollte euch vielleicht sagen, dass der gar nicht so cool ist.
Und in Guardians 3, ich liebe einen guten, die Handlanger wenden sich gegen den Bösenwicht, weil er zu weit vom Kurs abgekommen ist.
Ja, das ist cool.
Ich
ist einfach
liebe
sick.
Solche Momente. Ja. Und der Moment war wirklich, wirklich gut.
Ja, der
und
war
er hat sich
schön
aufgebaut. Ich fand, der war von der ersten Szene, wo er vorkam mit seinen Handlangern, war abzusehen, dass das passieren wird.
Und das
und
war
mich
wirklich
so
gut.
So gefreut, als es dann passiert ist.
Ja, das war einfach toll. Das ist generell immer ein sehr, sehr angenehmer Trope, weil es sich einfach sehr auch wieder sehr rewarding für die Audience anfühlt, dass du halt wirklich normal denkende Leute da drin hast, die halt dann im Moment realisieren, was machen wir hier eigentlich?
Ja.
Warum rennen wir so einem Hurensohn hinterher? Was ist mit uns?
Ja, beziehungsweise sie stand ja völlig hinter seinem eigentlichen Plan, aber er war ja dann
er
so
hat
obsessed
sich halt verloren
mit Rocket, dass er halt sein eigenes Schiff und sowas geopfert hat und da war sie dann halt so, nein,
nee, also
jetzt
ich
reicht.
Will jetzt nicht dafür sterben, du kleiner Sack, du. Es ist wirklich, also was da geschaffen wurde an Charaktern, ist wirklich krass. Ist absolut insane. Und wie standalone diese Filme auch einfach funktionieren, ist wundervoll. Ist
ja,
göttlich.
Und dass er halt einfach die unbekannte, also noch unbekanntere Charaktere aus dem Marvel-Universum
einfach hochgenommen hat.
Und der dritte Teil, einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahres ist
so
weil
schön.
Die Leute sich so drauf gefreut haben. Und dass er, ich denke mal, entweder ist James Gunn einfach eine sehr, sehr persuasive Person, aber ich denke durch dieses ganze, hey, wir feuern James Gunn, hey, wir stellen James Gunn wieder ein, dadurch wird er wahrscheinlich am längeren Hebel gesessen haben und dadurch durfte er im dritten Teil einfach machen, was er will. Weil der dritte, der teasert ja auch nichts Neues an, so wie alle anderen Projekte seither, so, oh, wir haben hier einen halbgaren Film und teasern direkt die nächsten drei unrelated Fortsetzungen an
ist halt
und sowas.
Wirklich, also zum Beispiel der letzte Doctor Strange Film. Warum braucht der eine Fortsetzung? Braucht er nicht.
Ja, 20 Sachen dann am Ende wieder anteasern. Wir sind auch mittlerweile an einem Punkt, wo im Finale von Marvel Filmen und auch anderen Filmen halt dann einfach da schon die nächsten Dinge angeteasert werden.
Warum?
Nicht mal mehr in den Endcredits, sondern einfach so während des finalen Kampfs und sowas. Weiß ich auch nicht. Ich meine, Ant-Man and the Wasp ist schlichtweg, der dritte ist schlichtweg dazu da gewesen, um anzukündigen, was demnächst kommt.
Ja.
Der hatte überhaupt keiner der Charaktere, außer der Antagonist, hatte eine Daseinsberechtigung. Und ja, ich
einfach
lass
nur,
mich
um
nicht
irgendwas aufzubauen. Nee, aber wir haben, denke ich, schon oft genug über das MCU und seine Verranntheit geredet, was das angeht. Aber es ist umso schöner zu sehen, dass James Gunn einfach aufhören durfte
und
mit den Guardians.
Ich bin gespannt, was er aus dem DC-Universum macht, auch wenn es immer noch ein Albtraum ist.
Ja.
Also sowas wie Blue Beetle, der eigentlich der erste der neuen Reihe sein sollte und jetzt heißt, nee, der erste ist dann irgendein Film, der wahrscheinlich vielleicht nächstes Jahr kommt. Aber der Blue Beetle könnte vorkommen.
Mhm.
Also der Blue Beetle mit dem Schauspieler, der ihn jetzt spielt, wird im neuen DC-Universum vorkommen, aber er wird dann nicht derselbe Charakter sein. Das heißt, das, was in dem Film passiert ist,
ist irrelevant.
Ist eventuell irrelevant, je nachdem, wie dann der Plan ist. Also, die haben immer noch keinen Plan, aber es kommen immer noch neue Filme raus. Aquaman soll mit der schlechteste Film sein, den die Kritiker, die ihn bis jetzt gesehen haben, jemals gesehen haben. Die Leute sind aus dem kostenlosen Test-Screening rausgegangen. Und er hat ja auch keine Relevanz. Und das ist halt auch so, klar, eigentlich sollten Filme eh standalone für sich das wert sein. Aber ihr habt euch halt, ihr Superhelden-Filmstudios, habt euch halt eine Zuschauerschaft herangezüchtet, die halt in den eigenständigen Film nicht reingehen, außer es ist sowas wie der Batman.
Ja.
Warum sollen wir in einen schlechten Aquaman gehen, wenn der dann letztendlich nicht mal irgendeine Auswirkung auf das Kommende hat?
Ja, ist halt echt so.
Na, auf jeden Fall, ich hoffe, man lässt ihn machen. Ich denke, dass er einen Plan hat, sonst hätte er den Job nicht angenommen.
Definitiv, ja.
Aber ich zweifel, wie sehr er seinen Plan da umsetzen kann, weil bei Warner Bros., was, da ist die Kacke richtig am Dampfen.
Ja.
Und keine Ahnung, dann lassen sie eine Greta Gerwig komplette kreative Freiheit bei einem Barbie-Film. Mm. Der feministische Barbie-Film ist erfolgreich. Ja. Und ihre Lektion daraus ist, wir brauchen mehr Filme über Spielsachen. Seid ihr bescheuert? Der Lego-Movie war auch nicht erfolgreich, weil er über Lego war, sondern weil die Director einfach wussten, was sie tun.
Und weil er gut gemacht war.
Ja.
Und weil er seine Property Lego
verstanden
war.
Hatte.
Ja. Also die Studiobosse sind halt einfach wie immer dämlich.
So blind, also keine Ahnung, auch mit dem ganzen Writer Strike und sowas, was da alles abgegangen ist, die verdienen Millionen, sind Executives von den größten Konzernen der Welt, von den finanziell
von
relevantesten Konzernen der Welt. Und sie haben keinen Plan. Klar, wir haben keine Einsicht in alles, aber das meiste erscheint so offensichtlich. Und man kriegt es nicht hin. Und schon dieses Filmjahr, dieses Jahr allein,
muss doch gezeigt haben,
dass wir als Menschheit nicht in der Lage sind, einen halbwegs vernünftigen Transformers-Film zusammenzuzimmern. Es kann nicht so schwer sein. Es ist ein Film über Alien-Roboter. Es kann nicht so schwer sein. Wir leben in einer Welt, wo ein Baby Driver, ein Dune und eine Guardians of the Galaxy Reihe existiert, aber wir kriegen nicht hin, einfach mal einen Film über Roboter zu machen. Das schaffen wir nicht. Mein Gott, wir schaffen es nicht. Fucking hell, ey.
Ich lieb's einfach. Ja, wir sind salty, weil es ist ja offensichtlich, dass es geht. Sonst würde diese Podcast-Special-Folge nicht existieren. Deswegen,
die ersten 5 Minuten von Bumblebee sind ja auch ein großartiger Transformers-Film.
Die ersten fünf Minuten.
Die auf Cybertron spielen, wo es tatsächlich um Transformer geht.
Wer hätte das gedacht? Und nicht um den menschlichen Hauptcharakter. Naja, aber ja, es ist wirklich toll. Und ich freue mich, irgendwann mal wieder zu den Guardians zurückzukehren. Auch wenn
Absolut.
Ich den dritten Teil gefühlt nie wiedersehen möchte, wegen dieser Szene.
Ich liebe es so sehr. Ich fühle mich so gut, wenn Filme es schaffen, dass ich traurig bin.
Ja, das
da
stimmt.
Da fühle ich mich irgendwie lebendig und verstanden und habe eine
Möglichkeit.
Es ist
großartig.
Alles, was mich belastet, so ein bisschen rauszuheulen und sowas. Mir tut es immer richtig, richtig gut.
Das ist wahr.
Auch wenn es manche Filme, Tribute von Panem, ein bisschen zu weit treiben.
Oh, Alter. Ich will Tribute von Panem wirklich nochmal sehen. Ich will wirklich.
Ja,
aber
wir wollten,
ich kann nicht.
Wir hatten eigentlich gehofft, die nochmal, also dass die vielleicht im Kino
laufen. Ja, nochmal
im
Kino nochmal, ja.
Wenn jetzt der neue kommt. Ich muss das neue Buch noch anhören, unbedingt. Aber ich glaube, ich bin da in England, wenn der Film rauskommt. Mal gucken, ob sich das irgendwie bewerkstelligen lässt.
Müssen wir mal sehen.
Ich weiß gar nicht, langsam so einen Monat vorher müsste doch mal im Sinister angekündigt sein, ob da noch was kommt oder nicht.
Tja, also ich denke, ja, die Trailer laufen ja schon eine lange Zeit. Aber es ist schon irgendwie, es ist wild.
Ja, es ist, ja, aber wie man auch immer und immer wieder, als wäre es Absicht, die falsche Lehre rausziehen kann aus sowas. Das
ist wirklich krass.
Ja.
Wir sind in 2023 und irgendwie schaffen wir es trotzdem nicht.
Nee, wir kriegen es einfach nicht hin, mal ein kleines Fitzelchen Intelligenz zu legen.
Aber
der Writer Strike ging gut aus. Sie haben fast alles bekommen, was sie wollten.
Fast, ja. Ein Teil des Writer Strikes läuft noch mit einem...
Nee, der Schauspieler Strike läuft, glaube ich, noch.
Ich dachte, mit einem Studio läuft noch irgendwas. Habe ich auf Twitter gesehen.
Ich dachte eigentlich nicht, dass das geht, weil die sind ja eine Union.
Aber also, ich bin mir nicht ganz sicher.
Wenn das für ein Studio gewährt wird, dann für alle.
Ah.
Aber die Schauspieler streiken noch.
Ah, die Schauspieler streiken noch. Dann war es das, ja. Das, ich hatte das nur wegen Dead Meat gesehen, dass die von gewissen Studios noch keine Filme wieder covern wollen, weil der Schauspielerstreik noch läuft. Dann war es so rum, genau.
Aber der Writer Strike ist auch erst anderthalb Wochen oder so.
Jetzt ja, drin. Der ist ja jetzt erst vor kurzem vorbei. Ich meine, schön, aber traurig, dass es so lange gedauert hat.
Vor allem weiß ich ja jetzt,
dass es überhaupt so weit gekommen ist.
Sie haben ja jetzt alles bekommen. Ich meine, der Streik hat begonnen mit, die Studios sagen, das ist absolut lächerlich, was ihr verlangt. Und ja. Jetzt haben sie alles gekriegt. I mean, ne, richtig so offensichtlich, ja. Aber like, ey, es wäre doch für alle Beteiligten so viel besser gewesen, wenn ihr es ihnen einfach gegeben hättet. Ja. Aber nein, müssen wir uns
hier ein großes Ding draus machen.
Müsst ihr noch mal mehr zeigen, wie weltfremd und menschenverachtend ihr alle seid. Ja,
ganz genau. Göttlich. Aber egal, die Guardians sind großartig.
Ich denke, wir haben über alles gesprochen.
Ich denke, wir haben alles gecovert.
Wir haben jetzt nicht über jeden einzelnen Charakter ins tiefste Detail, aber die sind alle
großartig. Wir wollten auch nicht alles spoilern, glaube ich.
Ja.
Und deswegen, wenn wir alles hätten spoilern wollen, dann würden wir, glaube ich, 2 Stunden hier sitzen.
Ja. Also, du kannst über jedes kleine Detail reden.
Ja, definitiv.
Reden, die also, großartige Dynamik zwischen Cosmo und Craiglin im dritten Teil.
Definitiv,
und sowas.
Ja. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, über die man reden kann. Ich freue mich.
Was man nicht vergessen darf, ja. Die Filme sind fucking hilarious.
Ja.
Und haben einen
großartig.
Wunderbaren Soundtrack.
So oft
viele
gelacht.
Lieder, die ich noch nie gehört habe. So viele Lieder, die ich wiederentdeckt habe und sowas. Der Einsatz von Musik. Auch wie die Musik sich, sag ich mal, im Team entwickelt.
Das stimmt, ja.
In der 1 und der 2. Hat der Soundtrack noch eine viel größere Relevanz. Im dritten ist das ein eingespieltes Team und einfach, sobald die den Schlüssel im Raumschiff rumdrehen, geht einfach Musik an, weil sie hören halt Musik die ganze Zeit. Und jeder hört Musik, die Leidenschaft ist auf Rocket übergesprungen und sowas. Der erste und der letzte Shot von Guardians 3 ist fantastisch. Der erste Shot von dem verstörten, angsterfüllten Rocket, wie er dann, also Baby Rocket, wie er dann aufwächst zum einfach nur traurigen, zynischen, normalen Rocket. Und der letzte Shot des Films, wie Rocket vor Euphorie schreit, weil er nicht in sich halten kann, weil er so glücklich ist. Insane! Ja. Mein Gott!
Es ist so toll!
Mann!
Ah, Janine! Wir wollten doch mal ins MCU einsteigen, habe ich gehört. Wollen wir mit Guardians anfangen?
Wir warten, bis mein Liebster aus England wieder da ist.
Und dann machen wir nochmal einen MCU-Marathon. Ich bin hyped, ich freue mich. Ich habe zwar keine Lust, Captain America und so nochmal zu sehen, weil ich mag die Captain America-Filme echt nicht. Ich glaube, wir müssen eine Liste dann erstellen, was wir dann...
Ein paar lass mal weg, also Tor 2 oder so. Na, obwohl, nee, wenn dann schon alles.
Ach
ne?
Komm, Tor 2 ist... Ich
muss
mag
ihn unbedingt
Tor
mal wieder
2.
sehen. Ich frage mich mittlerweile auch, wie ich den jetzt finden würde.
Hä? Also der Bösewicht ist halt scheiße heiß, deswegen mag ich Tor 2 halt.
Okay.
Aber
vielen Dank fürs
egal.
Zuhören. Bis zur nächsten
vielen
Folge.
Vielen Dank, wir hören uns.
Dann, was reden wir? Werden wir sehen.
Werden wir sehen, wird sich zeigen.
Nächste Podcast-Folge dann demnächst.
Ja, ich habe ein paar spicy Sachen, glaube ich.
Ich habe Frieren.
Ja, unter anderem.
Guckt Frieren, den Anime oder kauft den Manga und lest den. Insane! Unfassbar! Ich freue mich drauf. Ich habe keine Worte dafür. Es ist. Bitte guckt es noch, Anna.
Ich
versuch's.
Es
ist unfassbar.
Ja.
Es ist unglaublich.
Dementsprechend.
Tschüss.
Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Ja.
Tschüss!
Ciao.